SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Professor Roland Potthast. Sie sind beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, leiten dort eine Analyseabteilung und zudem leiten Sie das europäische Netz der Wetterdienste. Jetzt gerade nach den Nachrichten lief ja die Wettervorhersage. Wenn Sie eine Vorhersage hören, worauf achten Sie als erstes?
Also mich interessiert natürlich wie jeden anderen auch, was bei mir lokal passiert, ob es regnet, ob ich einen Regenschirm brauche oder wie warm es wird, ob ich ein langes Hemd oder ein kurzärmeliges Hemd anziehe. Aber mich interessieren natürlich auch die großen Strukturen des Wetters. Geht da gerade eine Front durch? Was passiert eigentlich da gerade in der Atmosphäre?
Sehen Sie automatisch dann schon Strömungsfilme und all das vor Ihrem geistigen Auge mitlaufen?
Ja, doch, das tue ich. Ich sehe Gitter, Netze, einen Großrechner, alle möglichen Dinge, ja.
Was haben Sie denn gerade bei der Wettervorhersage fürs Wochenende gesehen dann?
Ich habe gesehen, dass da eine große Front von Westen, von Nordwesten reinkommt, die ein bisschen Regen bringt, über Norddeutschland dann so durchzieht, auch über Stuttgart dann heute Nacht wahrscheinlich. Und dass es morgen dann wieder sehr trocken werden wird, hoffentlich, wenn alle Vorhersagen das machen, was die Systeme derzeit ausspucken.
Genau. Ja, und dann am Samstagabend Gewitter von Westen. Kommen Gewitter immer von Westen? Den Satz lese ich so häufig vor.
Also es gibt sehr viele Fronten. Sie haben natürlich die Erddrehung und die großen Strömungen. Die kommen aus dem Westen, die Tiefdruckgebiete. Hochdruckgebiete eher aus dem Osten. Und wenn Sie dann konvektive Niederschläge, Gewitter haben, die kommen dann natürlich durch diese Hochdruckgebiete auch unter Umständen. Genau.
Jetzt war diesen Sommer so oft zu hören, Mensch, der Sommer ist so instabil. Sehen Sie das als Wetterexperte genauso?
Ja, wir hatten einen Sommer, der war sehr viel nasser als andere. Und das zeigen ja auch unsere Statistiken vom Deutschen Wetterdienst. Und Gott sei Dank, denn die letzten Sommer waren sehr trocken und sie haben derzeit sehr große großskalige Phänomene, die das eben treiben. Und wir sind in diesem Sommer eben sehr nass gewesen hier in Mitteleuropa.
Wie unterscheiden Sie denn zwischen Wetter und Klima?
Wetter ist das, was uns täglich begegnet. Die Veränderung der Hoch- und Tiefdruckgebiete, der Temperaturen, der Niederschläge, der Feuchte in der Luft. Klima ist die Statistik dessen, wie es langfristig sich entwickelt und Durchschnittstemperaturen, auch welche Phänomene wie oft auftreten, wie stark sind Niederschläge, wie oft treten sie auf, wie oft kommen diese Jahrhundertniederschläge, Jahrhundertunwetter vor, das ist dann Klima. Auch die großen Entwicklungen über viele Jahre und Jahrzehnte dann der Erdatmosphäre, auf der ganzen Erde quasi, wie bewegen sich da die Strömungen der Luft und des Ozeans? Genau, das ist dann das Klima.
Haben Sie schon einen Trend, wie dann dieser teilweise instabile Sommer in das Klima einfließen wird, weil er eben so anders war als die Sommer zuvor?
Der Sommer war ja in Zentraleuropa so. In Südeuropa zum Beispiel hatten sie sehr viel Hitze, da war es ganz anders. Und das Klima ist dann immer das Gesamtphänomen. Also insofern geht das ein. Es ist jetzt nicht so, dass sie immer ein einzelnes Phänomen unbedingt mit dem Klima in Verbindung bringen können.
Das macht ist dann jetzt die eigene auch Wahrnehmung, die wir immer nur haben.
Ja, genau. Man muss sehr aufpassen, wie man verallgemeinert. Aus einer Beobachtung alleine.
Wie ist es denn bei der Wettervorhersage? Ist das mehr Handwerk oder mehr Technik?
Das kommt ein bisschen drauf an, wo Sie gerade stehen als Nutzer. Also es ist heutzutage sehr viel Technik im Hintergrund und es ist natürlich auch Handwerk. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass die Meteorologen, die sich gut auskennen, gebraucht werden, um einzuordnen, um zu vermitteln, was passiert. Und natürlich brauchen die Meteorologen auch ganz viele Physiker und Mathematiker und Informatiker, Computer Scientists, um quasi das auszurechnen, mit dem Sie dann arbeiten können.
Wenn Sie in den Himmel gucken, reicht das für Sie schon, um eine einigermaßen verlässliche Vorhersage zu machen?
Nein, das wird nicht reichen. Ich meine, Sie sehen natürlich einiges und wenn Sie die Phänomene kennen, dann wissen Sie auch, wo Sie gerade stehen. Vielleicht in einem Phänomen gibt es gerade eine Gewitterwolke, die sich entwickelt und dann wissen Sie grob, was passiert. Aber um eine Wettervorhersage zu machen, brauchen Sie ganz viele Beobachtungen aus ganz unterschiedlichen Systemen.
Was für Systeme haben Sie denn da? Weil beim Wetterdienst fließen ja Unmengen, riesige Datenmengen ein, um da mal eine Vorstellung zu bekommen. Also Sie haben Satelliten, Sie haben Radar, was denn noch alles?
Genau, also wir haben ganz viele Bodenstationen. Es gibt ein weltweites Netz von Bodenstationen, die messen eigentlich alle paar Minuten, alle Stunde spätestens. Und das kriegen wir alles rein innerhalb von ganz kurzer Zeit. Es gibt die Radarstationen, die flächendeckend über Zentraleuropa die Atmosphäre beobachten, dreidimensional quasi Niederschläge, kleine Regentröpfchen auch sehen. Es gibt die Satelliten, die mit ganz vielen verschiedenen Frequenzen messen, Radiowellen messen, Infrarot auch im sichtbaren Bereich bis runter zum Boden die Wolken beobachten können. Und dann gibt es jedes Verkehrsflugzeug übermittelt Wetterdaten. Das heißt, sie kriegen alle paar Minuten von jedem Verkehrsflieger, der fliegt, die Messung von Wind und von Temperatur rein. Manche auch feucht, aber es sind ganz wenige.
Wenn Sie jetzt so viele Daten haben, müsste die Vorhersage doch eigentlich immer super sein. Ist sie nur leider nicht.
Genau, es gibt verschiedene Dinge, die zu beachten sind. Einmal, Sie können ganz gut vorhersagen in größerer Höhe, wo das alles schön glatt ist und wenig passiert. Ja. Nicht? Wohingegen, wenn Sie jetzt in die Grenzschicht gehen, wo wirklich das Wetter tobt und wo Wolken sich entwickeln und eben Gewitter, Stürme, dann haben Sie sehr kleinskalige Phänomene. Sie haben Turbulenz und das heißt, da müssten Sie im Grunde genommen bis auf 10 Meter runter beobachten, wenn Sie das alles modellieren wollten. Wir beobachten aber nur mehrere Kilometer mit den Satelliten eben und auch nicht in der Höhe der Profile, sondern da sieht man quasi nur so gemittelte Werte über die Säule. Und das heißt, da ist sehr, sehr vieles, was wir nicht beobachten können und was wir quasi implizit mitdenken müssen in unseren Modellen.
Heißt das, in einem Gebirge ist eine Wettervorhersage schwieriger als fürs Flachland?
Ja, das ist so, genau. Im Gebirge haben Sie Prozesse, Sie müssen die ganzen Berge auflösen, Sie haben kleine Täler, die wir gar nicht reinbekommen in die Modelle und da passiert sehr viel, was schwieriger vorherzusagen ist als im Flachland. Deswegen will man im Gebirge mit mehr Auflösung reingehen, Kilometer, 500 Meter.
Ah, verstehe. Und wenn wir jetzt eine Karte nehmen würden, deutschlandweit, wo sitzen denn überall die Punkte, wo Sie messen? Könnte man da sagen, wie weit die auseinander sitzen?
Das ist so, dass wir alle 30 Kilometer vielleicht diese Bodenstationen haben, wobei der Deutsche Wetterdienst eben sehr wohl definierte, also gut normierte Bodenstationen betreibt, die nach internationalen Vorschriften messen.
Die müssen, glaube ich, in einer ganz bestimmten Höhe sein.
In einer Höhe, genau, über einer Grasfläche und all solche Sachen. Und dann gibt es ganz viele private Messungen, die 50.000 über Deutschland verteilt zum Beispiel. Da beschäftigen wir uns auch damit. Die benutzen wir derzeit noch nicht, aber das wird quasi vorbereitet und da gibt es Prozesse, um auch die zu nutzen, um also viel aufgelöster noch reinzugehen.
Sie sammeln also immer mehr Daten. Für Sie als Wissenschaftler, was reizt Sie denn eigentlich an der Entwicklung der Wettervorhersage?
Also ich finde es toll, das ganze System, muss ich sagen, weil man Physik zusammenbringt. Da tun sich ja ganz viele physikalische Dinge, die man modellieren kann. Und die führen zu großen Phänomenen. Man kann die Erde kennenlernen als Ganzes. Also was tut sich da eigentlich? Was sind die großen Strömungen, wie der Golfstrom, wie die Jetstreams, die Polarwirbel? Und das kann man alles modellieren und abbilden und daraus ganz viel Mathematik machen, aber dann auch ganz viel Anwendung, weil das eben für riesig viele Anwender von Bedeutung ist, ob das Industrie ist, ob das die ganze Länder sind, die Energieversorgung. Also diese Mischung aus Forschung, aus Modellierung und Anwendung, die finde ich besonders attraktiv.
Es ist schön, Ihre Begeisterung in Ihren Augen zu sehen. Sie strahlen gleich dabei. Ja. Und die Anwender sind natürlich auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Von denen kommen schon erste Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir steigen direkt mal mit einer Frage ein. Rico hat nämlich angerufen.
Guten Morgen, Nicole. Das ist aber ein wunderschönes Thema heute. Ich bin unterwegs in den Urlaub Richtung Ostsee. Und meine Frage wäre, wieso sind eigentlich die Wettervorhersagen in den Apps so extrem unterschiedlich?
Rico, schönen Urlaub erstmal an der Ostsee. Vielleicht, Professor Potthast, haben Sie da auch noch eine Vorhersage, wie es da wird. Aber erstmal die Frage, warum sind die Vorhersagen so unterschiedlich?
Ja, Sie haben sehr unterschiedliche App-Anbieter und auch das, was da reingeht in die Apps, die Wettervorhersagen sind sehr unterschiedlich. Sie müssen sich vorstellen, um überhaupt eine Wettervorhersage machen zu müssen, müssen Sie erstmal global rechnen. Das Wetter ist global. Schon 2 Tage in die Zukunft kann alles passieren. Hier, was beeinflusst ist, zum Beispiel von den USA oder von anderen Gebieten, die sehr weit weg sind. Und es gibt Zentren, die global modellieren. Das sind 14 Zentren. Da gibt es 14 verschiedene Vorhersagen, Systemen, wo ein ganzes Team dran sitzt, ein großes Team in der Regel, um das zu machen. Und dann gibt es ganz viele Wetterdienste, die regional modellieren. Da gibt es andere Modelle, die Niederschlag ganz anders noch auflösen können. Und je nachdem, wo so eine App reingreift und ob vielleicht ein privater Anbieter auch noch ein Modell laufen lässt in seinem Gebiet, kriegen Sie auch etwas unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, welche Prozesse da wie abgebildet werden.
Gibt es denn dann Wetter-Apps, wo Sie von vornherein sagen, naja, die sind verlässlicher als andere? Gibt es sowas?
Ich bin natürlich sehr überzeugt von unseren eigenen Modellen, unserer eigenen App. Die ist sehr gut, glaube ich auch, das können wir auch zeigen. Die ist nicht immer perfekt. Also es kann immer mal sein, dass auch eine Vorhersage daneben liegt. Das ist, geht, glaube ich, jeder App so und jedem Modell.
Wobei aber Sie doch mehr Daten haben vermutlich als andere.
Wir haben regional mehr Daten, aber damit können wir natürlich auch nur das beeinflussen, was gerade regional passiert für die nächsten 24, 48 Stunden. Und danach geht es auch auf unser Globalmodell. Wir sind selber ein Zentrum, was global modelliert, sind eins von den 14. Ja, und da haben wir auch etwas unterschiedliche Vorhersagen, weil, also gerade bei Niederschlag, ich gehe mal davon aus, dass das ist, was man als erstes anguckt. Denn wenn Sie sich die Temperaturen angucken, die sind relativ gut getroffen in der
Regel. Ja, Regenradar gibt es dann ja auch, was wir dann bei einer Wetter-App dann auch schon sehen können. Haben Sie denn gerade für die Ostsee etwas im Kopf, wie es da die kommenden Tage wird?
Müsste ich quasi in unsere App gucken oder in eine andere. Ja, das genau, habe ich nicht vorher geguckt.
Okay, dann nehmen wir uns die nächste Frage vor aus Mannheim von Stefan Bartmann. Der mailt uns ins Studio und sagt, interessant fand ich die Info, dass Verkehrsflugzeuge Wetterdaten übermitteln. Was hat sich denn oder wie hat sich die Qualität der Vorhersagen während der Pandemie verändert, als quasi keine Flugzeuge unterwegs waren?
Ja, die Flugzeuge sind wichtige Teile unseres Beobachtungssystems und es ist so gewesen, dass wir zeigen konnten, dass es in bestimmten Bereichen eine Verschlechterung gab der Vorhersage während der Pandemie, als diese Daten alle ausgefallen sind. Es ist nicht völlig viel schlechter geworden, weil wir eben sehr viele verschiedene Beobachtungssysteme haben, die das System so festhalten quasi und die Vorhersage. Aber wenn bestimmte Systeme ausfallen, dann sieht man das. Und vielleicht kann ich sagen, wir sind die ganze Zeit dabei, so Impact-Studien zu machen. Also wir testen, wie beeinflusst ein bestimmtes Beobachtungssystem unsere Vorhersage? Was wird dadurch besser? Wenn wir eine Vorhersage machen, diese operationellen Systeme, die werden entwickelt, indem ganz viel vorher gerechnet wird, über Jahre, global Monate, auch regional Wochen, Und getestet wird, wird's besser, wird alles besser. Wir gucken uns ganz viele verschiedene Variablen und Vorhersagescores an.
Da haben Sie ja wahrscheinlich Erkenntnisse gewinnen können, welchen Anteil die Verkehrsflugzeuge dann für die Wettervorhersage haben.
Genau, es waren so im Bereich 10 oder 15%, aber für bestimmte Variablen. Andere Variablen waren gar nicht beeinflusst durch das.
Ja. Nächste Frage kommt aus Lothringen. Da schreibt uns Will und sagt, meine Frage betrifft den hohen Wasserdampfeintrag durch den Hunga-Tonga-Ausbruch in die Stratosphäre. Wie wirkt sich das auf unser Klima aus? Kommt das erst noch oder spüren wir das jetzt schon? Jetzt müssen wir erstmal klären, wo ist denn der Hunga-Tonga?
Ja, Australien, Neuseeland kann man ihn so ein bisschen einordnen. Und derzeit sieht man das noch nicht. Ich meine, klar, passiert da was mit der Atmosphäre und die Modelle nehmen das auch auf. Es wird ja beobachtet. In dem Zusammenhang ist es vielleicht wichtig, ja, wir rechnen Ausbreitungsrechnungen auch beim Deutschen Wetterdienst. Wir haben ein Modell, Icon Art nennt sich das, für Aerosole und diese ganzen Chemiebestandteile. Und immer, wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht, dann rechnen wir Vorhersagen, wohin driftet das, die Wolke, was passiert da. Es kann die Luftfahrt gewarnt werden, wo dürfen Flieger fliegen, in welcher Höhe, in welchen Gebieten. Das wird sofort gemacht und auch an Politik und Gesellschaft bereitgestellt.
Die meisten haben ja noch den Ausbruch des Eyjafjallajökulls in Island im Kopf. Damals war es ja so, dass die Flugzeuge gleich gestoppt wurden. Also so dramatisch scheint das jetzt dann in Neuseeland einfach nicht zu sein.
Genau, es ist Europa ist erstmal nicht betroffen so direkt. Und natürlich gibt es Bereiche, in denen auch dann sehr vorsichtig geflogen oder die vermieden werden. Davon gehe ich aus und das kriegt man auch mit.
Ja, mit all den technischen Neuerungen, was wir jetzt schon gehört haben in Sachen Wettervorhersage, lässt sich da schon sagen, wie für uns Nutzerinnen und Nutzer die Wettervorhersage der Zukunft aussehen wird?
Die Wettervorhersage der Zukunft. Erstmal wird sie weiterhin eine Wettervorhersage sein. Also das wird sich nicht ändern. Aber natürlich verbessern wir die Wettervorhersage auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und die Wettervorhersage der Zukunft wird mit Sicherheit sehr viel spezifischer sein. Das heißt, für die Person, die sie braucht, genauer wird sie auch werden weiterhin. Und können wir ein bisschen diskutieren, was da alles eingeht und wie sich das auch verändert. Vielleicht ein Satz vorweg. Wenn man sich das mal in den letzten 50 Jahren anschaut, wie hat sich die Wettervorhersage verändert? Wir können das genau benennen, weil wir Fehler ausrechnen, wie stark ist der Temperaturfehler nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach fünf Tagen, nach acht Tagen. Und wenn man sich das dann anguckt über 50 Jahre, dann können wir sagen, wir können heute so gut vorhersagen über 5 Tage wie vor 50 Jahren einen Tag. Das heißt, das ist eine wahnsinnige Entwicklung gewesen. Ja. Und da geht alles rein, was wir messen, wie wir modellieren, die Großrechnerentwicklung, dass wir viel bessere Rechner haben heutzutage.
Das heißt aber, diese ganzen Vorhersagen, die ist ja oft dann so, also 3 Monate vor Weihnachten wird ja schon gefragt, wie wird das Wetter an Weihnachten, oder zu Beginn des Sommers wird gefragt, wie wird der Sommer. Das ist alles Murks, oder?
Das ist nicht völlig Murks. Es ist so, dass wir auch mit den gleichen Modellen, mit denen wir das Wetter heute und morgen vorhersagen, rechnen wir auch saisonal, also für 3 Monate. Wie wird denn die nächste Saison? Und das ist natürlich gleich viel schwieriger, weil das Wetter, das konkrete Wetter in der nächsten Saison gar nicht vorhersagbar ist. Man sagt, so 14 Tage ist der Horizont, den man so gucken kann mit der konkreten Wettervorhersage. Aber klimatisch kann man was sagen. Und das wird dann durch ganz andere Prozesse, durch großskalige Prozesse, durch den Ozean, durch die Wirbel um den Polar, also Rossby-Wellen und solche Dinge beeinflusst. Und das heißt, man kann schon einiges sagen über saisonale Vorhersagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Natürlich kann man so sagen, es wird wärmer oder es wird kälter. Aber gerade so in Mitteleuropa, wo sie ganz viel Tiefdruckgebiete haben, die ziehen, ist es am schwierigsten. Das ist die größte Herausforderung für saisonale Vorhersagen. Tropen geht besser.
Da passt die Frage vielleicht aus Fellbach von Thomas Kleine, der uns gerade per Mail ins Studio schreibt, auch gerade ganz zu. Er sagt nämlich, mich würde noch interessieren, woher die Wetter-Apps ihre Daten beziehen, wie belastbar sie sind und ob der Regenradar tatsächlich auf aktuellen Daten beruht. Vielleicht hat Thomas da schon seine eigenen Erfahrungen gemacht, speziell auch beim Regenradar.
Ja, also Regenradar beruht auf aktuellen Daten. Genau, das wird normalerweise ein bisschen in die Zukunft geschoben, was der Regenradar sagt. Das nennt man Nowcasting.
Aber gerade da passt es ja oft nicht, ne?
Genau, ja, ich hatte ein schönes Erlebnis neulich. Ich hatte meine Frau, wollte Fahrrad fahren und ich auch. Und sie guckt auf die App und sagt, ja, heute Nachmittag um 3 kann ich doch fahren. Da ist eine Lücke zwischen den Vorhersagen. Wunderbar, fahre ich durch. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, dem kannst du gerade nicht trauen, weil das ist eine Version der Wahrheit und es gibt verschiedene Versionen. Und wenn du dir die verschiedenen Versionen angucken würdest, würdest du da auch Regen sehen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Du wirst wahrscheinlich nass werden. Und 6 Stunden später kam sie völlig durchnässt nach Hause, weil genau das eingetreten war.
Wobei, wir alle würden ja erstmal so davon ausgehen wie ihre Frau. Das, was wir auf dem Radar sehen, ach, da ist eine Lücke und da rutsche ich irgendwie zwischen. Warum müssen wir es lernen, anders zu lesen?
Ja, das Wetter ist stochastisch, also es ist zufällig. Wo genau ein konvektives Gewitter hochgeht, ist quasi nicht genau vorherzusagen. Wir können sagen, in einem bestimmten Gebiet, da entstehen Gewitter, da wird die Atmosphäre aufgewärmt, Luft steigt auf und dann wird es gewittern und auch Niederschläge geben. Aber wir können nicht genau sagen, ist das hier oder 10 Kilometer weiter oder 20 Kilometer weiter. Und deswegen rechnen wir auch 40 Versionen der Zukunft mit unserem Ensemble in die Zukunft.
Schöne Frage kommt hier gerade von Frank aus Tamm. Wird es in Zukunft noch die 4 Jahreszeiten geben?
Ja, ich denke auf jeden Fall natürlich, weil die Treiber für die Jahreszeiten ist die Erddrehung und die Achse und die Sonne. Und das wird es weiterhin geben. Wobei sich natürlich auch Dinge verändern können, einfach dadurch, dass die Temperaturen auf der Erde ähnlicher werden zwischen Polen und Äquator. Und dann wird es verschiedene Prozesse geben, die doch auch Veränderungen bringen. Und das nennt sich dann Klima- und Klimaanpassungsstrategie, wenn wir darauf reagieren.
Ja, absolut. Also dieses Phänomen, dass wir den Schnee dann nicht mehr wie früher noch, als ich aufgewachsen bin, war es im Winter einfach immer so, November, Dezember hatten wir Schnee. Jetzt kommt der Schnee dann auch schon mal im März oder April.
Genau, es gibt den Trend der Erwärmung, der ist völlig klar. Wir messen den, wir modellieren ihn, wir beobachten ihn auf verschiedene Weise. Und der hat dann eben entsprechenden Einfluss, wobei man sich immer klar machen muss, dass das ein Trend eines Mittelwertes ist. Und die Verteilung drumherum, die ist munter, geht munter hoch und runter. Und das heißt, es wird auch weiterhin Schnee geben, gelegentlich, und auch sehr starke Schneefälle. Und die treten vielleicht ein bisschen mehr geclustert auf, also so, wie man das bei den Niederschlägen ja auch feststellt, dass stärker Starkniederschläge, auch stehende Gewitter, langsam ziehende Gewitterzellen auftreten. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Atmosphäre wärmer und sehr feucht ist und dann kann das passieren. Ja.
Welchen Einfluss hat denn aktuell die künstliche Intelligenz auf die Vorhersagen? Damit sind sie ja ganz eng verknüpft.
Ja, seit 2 oder 3 Jahren haben wir in der künstlichen Intelligenz so einen Riesenmeilenstein genommen als internationale Community, sage ich mal, dass nämlich Wettervorhersagesysteme wirklich beruhen auf KI möglich wurden. Da haben die Big Tech sind vorgeprescht mit ihren Systemen, die konnten das realisieren, basierend auf unseren Daten im Übrigen. Und Ja, und wir sind eben auch eingestiegen. Die Wetterdienste beschäftigen sich sehr intensiv auf verschiedenen Ebenen auch mit KI-Entwicklung für die Vorhersage und haben erste Systeme gebaut, die durchaus so gut sind wie die Big Tech-Systeme, gerade in der internationalen Kooperation. Und das ist eine Entwicklung, die sich jetzt über Jahre fortsetzen wird, dass wir die besser machen, dass wir die in die hoch aufgelösten Bereiche bringen. Das machen wir noch nicht. Und dass wir da einfach die KI-Techniken mit benutzen und mit reinbringen.
Was wird sich da für uns als Nutzerinnen und Nutzer verändern?
Es wird, denke ich, auch weiterhin besser werden, so wie die Wettervorhersage schrittweise über die letzten Jahrzehnte besser geworden ist. Das ist eine globale Sache. Aber es wird auch genauer werden, wenn es um örtlichen Zuschnitt geht. Was nicht heißt, dass ich eine Statistik genauer machen kann, wenn es zufällig ist. Aber ich kann doch sagen, was gerade davon wie bei mir relevant werden wird. Und ich gehe davon aus, dass wir dass die KI den Weg von der Wettervorhersage zum Nutzer auch beschreiben wird in der Zukunft. Und wir sitzen da auch dran, eben das so schrittweise aufzudröseln und da zu entwickeln und Systeme quasi in die Richtung anzuschauen, was KI da machen kann.
Was bedeutet das für mich? Heißt das, ich gucke dann nicht den Regenradar an, sondern spreche mit einem Chatbot?
Chatbot ist ein gutes Stichwort. Das ist nochmal eine ganz weitere Welt. Ja, Sie können jetzt schon mit dem Chatbot über das Wetter sprechen. Und der kann Ihnen auch sogar eine Vorhersage sagen. Was der nämlich macht, ist, der schlägt nach bei einem von unseren Vorhersagen und zieht das dann in seine Antwort rein. Also der hat quasi ein Sprachmodell, der hört, da wird was gefragt, das kann er identifizieren durch das Sprachen, der zerlegt so die Sprache in Wörter und sieht Frage nach Wetter, dann guckt er die Wettervorhersage an und nimmt die Daten rein und generiert daraus eine Antwort. Das macht er jetzt schon.
Wie verlässlich ist es?
Es ist so verlässlich wie die Systeme, auf die er zugreift. Ne? Also ja, quasi, er ist eigentlich nur eine Schicht drauf, aber natürlich eine ganz nützliche Schicht, weil er Informationen aufbereiten kann. Und das ist auch was, wo wir uns auch mit beschäftigen. Die ganze Nutzung von solchen Sprachmodellen für Vorhersagen, auch für Berichte, für das Zuschneiden auf Nutzergruppen, damit beschäftigen sich die Wetterdienste sehr intensiv gerade.
Wie sieht das aus, die künstliche Intelligenz? Verändert die alles bei Ihnen?
KI verändert einiges für die Vorhersagesysteme derzeit. Das liegt daran, dass dann neue Techniken da sind, die wir so in der Vergangenheit nicht hatten. Die sind in den letzten Jahren so reif geworden, dass wir sie einsetzen können. Ich vergleiche das manchmal damit, es ist wirklich was Neues. Wenn Sie mal in die Geschichte gucken, Sie hatten die Erfindung des Fliegens um 1903. Ja, da haben Leute zunächst mal natürlich als Bastler es geschafft, ein Flugzeug in die Luft zu bringen. Das ist aber innerhalb von wenigen Jahren von allen Ländern eingesetzt worden. Es gab eine zivile Luftfahrt, es gab eine militärische Luftfahrt. Und so ist es mit der KI auch. Da gibt es auch neue Systeme, neue Techniken, die in der Form vorher nicht da waren und die jetzt natürlich erstmal da ansetzen, wo die alten Techniken sind. Man nutzt das auf verschiedenen Teilen in den alten Techniken, mit den alten Techniken, aber auch als Ersatz. Und zweites Beispiel, was mir immer einfällt, ich war neulich mal in London in der National Gallery und habe die ganzen Bilder gesehen, die Porträts von ganz vielen Personen. Und wenn man sich das so anguckt, dann sieht man, dass so um 1870 rum, plus minus 10 Jahre, plötzlich die Porträts anders wurden. Weil nämlich die Fotografie erfunden worden war, ein paar Jahre davor, ein paar Jahrzehnte davor, aber die kam dann eben auch, wurde reif. Und die Maler haben plötzlich nicht ihren Job verloren, nein, sondern sie haben angefangen, anders zu malen und die Fotografie mit einzusetzen. Zunächst konnten sie schneller werden beim Malen, aber dann haben sie ganz andere Bilder gemalt, Impressionismus, Expressionismus.
Die Stile konnten überhaupt erstmal aufkommen.
Und dadurch. Das Ganze hat sich verändert, aber nicht zum Negativen, sondern zum Positiven. Und so denke ich auch, wir haben neue Techniken, wir haben auch die alten, die sind weiterhin sehr wertvoll und brauchen wir auch. Und beides zusammen kann einiges leisten. Und da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren.
Dennoch gibt es ja überall immer Gebrauch und Missbrauch. Wo sehen Sie denn für Wettervorhersagen vielleicht auch eine mögliche Gefahr hinsichtlich der künstlichen Intelligenz?
Also ich muss sagen, beim Wetter sehe ich eigentlich die Chancen sehe ich eigentlich im Vordergrund ganz deutlich. Ich sehe eigentlich keine großen Gefahren. Was wir machen können ist.
Ist ja auch mal schön zu hören.
Sehr schnell zu rechnen. Und Sie haben eine Demokratisierung vielleicht von Wettervorhersage in dem Sinne, dass nicht nur die großen Zentren rechnen können, sondern dass auch Sie mit Ihrem Laptop irgendwann vielleicht mit einem kleinen Modell direkt eine Vorhersage für einen bestimmten Bereich rechnen können. Und das ist dann natürlich auch durchaus, hat dann Missbrauchspotenzial, wenn es vom Militär eingesetzt wird. Es muss vielleicht sogar vom Militär eingesetzt werden. Gibt immer mehrere Seiten dabei. Genau, aber da ist einiges in Bewegung und das ist noch nicht fertig. Wir sind da mitten in dem Prozess drin, aber da tut sich sehr viel.
Sie leiten ein Netzwerk von 33 europäischen Wetterdiensten. Wie ist denn da die Kommunikation untereinander? Also das ist ja auch schon etwas, was ein riesiger Verband ist.
Genau, ich leite die KI-Entwicklung von diesem Netzwerk und da haben sich die Wetterdienste Europas im Rahmen ihres Netzes EUMETNET zusammengeschlossen, was von den Wetterdiensten selber betrieben wird. Und die haben gesagt, wir wollen unsere KI-Entwicklung gemeinsam machen. Und wir bauen das auf schrittweise. Es gab verschiedene Kongresse, auch in verschiedenen Ländern, in England und in Holland. Und wir bauen Arbeitsgruppen auf, um bestimmte spezifische Themen der KI-Entwicklung für Wetter und Klima anzugehen, auch für Umwelt. Anwendungen gehört auch mit dazu. Das ist total spannend. Ja, sehr viele verschiedene Kollegen, Kolleginnen aus allen Ländern Europas, die da mit mir in E-Mail-Kontakt auf Videokonferenzen und eben auch für konkrete Treffen und für ganz konkrete Arbeiten an Systembestandteilen sitzen.
Und wo ist dann, wenn man untereinander arbeitet, ist ja manchmal dann auch eine Konkurrenz gegeben. Wo sehen Sie als Verbund Ihre größte Konkurrenz? Ist das dann USA, China oder wo liegt die Konkurrenz?
Ja, die Konkurrenz ist schon da, dass wir als europäische Gemeinschaft, als europäische Wetterdienste bei allen Techniken mithalten können. Viele Wetterdienste sind klein, es gibt so ein paar mittelgroße, Deutschland, England, Frankreich. Und die können eigenständig bestimmte Sachen machen, aber auch nicht alles. Und deswegen brauchen auch die Kooperation. Und klar, es tut sich sehr viel in China, wo massiv Geld investiert wird. Google ist eine Riesenfirma auf dem Level eines Staates wie Deutschland, was den Umsatz angeht. Und da wird einfach investiert. Und wir haben eine Verantwortung als Wetterdienste für die Allgemeinheit. Und die wollen wir wahrnehmen. Das heißt, wir wollen selber wissen, wie das geht. Und wir wollen es auch einsetzen und anwenden können. Und brauchen eigene Entwicklungen an bestimmten Stellen. Und natürlich nutzen wir alles, was verfügbar ist, auch in diesen Entwicklungen. Das ist nichts, was völlig abgekoppelt wäre. Wir arbeiten auch mit Industrie zusammen an verschiedenen Stellen.
Sie leiten nicht nur das europäische Netzwerk der Wetterdienste, Professor Roland Potter, Sie sind auch Professor für Mathe in Reading in England. Wie passt denn das zusammen?
Ja, Mathematik steckt ja im Wetter ganz viel drin, weil das Wetter physikalischen Gesetzen gehorcht. Und ich war in England, bevor ich quasi zum Wetterdienst gegangen bin, an der Hochschule als Forscher im Bereich Mathematik und habe mich mit inversen Problemen beschäftigt. Also wie ich aus Beobachtungsdaten Zustände berechne, wie etwa Zustand der Atmosphäre, damit ich eine Vorhersage machen kann. Und das hat mich dann auch letztlich zum Wetterdienst gebracht, weil wir hatten Kooperation mit dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Das ist in Reading, westlich von London, so eine halbe Stunde mit dem Zug angesiedelt. Und da kannte ich dann Leute und wir haben kooperiert an verschiedenen Stellen. Und dann irgendwann haben wir dann als Familie den Weg zurück nach Deutschland gemacht und da bin ich dann beim DWD eingestiegen, beim Deutschen Wetterdienst.
Da könnte ich mir vorstellen, das nutzt Ihnen jetzt natürlich weiterhin genauso, wenn Sie da auch Daten bekommen und das Ganze ist ja im Grunde interdisziplinär, oder?
Es ist sehr interdisziplinär, also alle Vorhersagen werden von Mathematikern, Physikern und Meteorologen gemeinsam erarbeitet, es laufen Programme auf Großrechnern. Und wir haben internationale Netzwerke, mit denen wir das erarbeiten. Also es gibt, Sie haben die europäischen Wetterdienste, EUMETNET ist die Einrichtung erwähnt, das Europäische Zentrum habe ich gerade genannt. Unsere Modellentwicklung heißt ICON Partnership, das sind 5 Einrichtungen aus der Schweiz, aus Deutschland, Max-Planck-Institut, Deutsches Klimarechenzentrum sind dabei. Und auch wir arbeiten mit Wetterdiensten ganz spezifisch zusammen. Wir haben so ein Konsortium, das sich COSMO-Konsortium nennt, wo 6, 7, 8 Wetterdienste aktuell zusammengeschlossen sind, die quasi gemeinsam Modellentwicklung machen für konkret die Wettervorhersage, die hoch aufgelöste Wettervorhersage. Da sind alle möglichen Länder, auch Italien dabei, die Schweiz, Griechenland, Israel ist auch dabei.
Jetzt hat Wetter ja wirklich eine ganz besondere Faszination. Wir erleben das auch heute bei den Rückmeldungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Und es gibt da Menschen, die jagen beispielsweise auch Tornados hinterher. Haben Sie für sich eine Erklärung finden können, was für Sie die Faszination Wetter ausmacht?
Ich meine, Wetter hat ganz viele Ebenen. Ich denke immer, ich habe immer das Bild von Caspar David Friedrichs, der Wanderer über dem Nebelmeer vor Augen, wo jemand auf so einem Bergrücken steht im 19. Jahrhundert und guckt so von oben auf die Wolken. Und das ist natürlich grandiose Aussicht. Und das fasziniert einfach, wie kommt es dazu, was bildet sich da, was passiert da eigentlich? Die Erde verstehen, die Atmosphäre verstehen, auch die Ozeane, die da dann damit reinspielen, den Boden, Wasser im Boden, Dürre und auch Überschwemmung. Wann kann das auftreten?
War das bei Ihnen als Kind schon ein Wunsch, dem auf den Grund zu gehen?
Ja, ich habe, als ich aufgewachsen bin, mich für die Erde als Ganzes interessiert und habe auch ganz viele Karten immer schon in meinem Zimmer gehabt, die man sich angucken konnte. Als ich studiert habe, war so alles mit Karten gepflastert, was ganz witzig ist, weil da kannte ich den Wetterdienst noch nicht und jetzt sitze ich halt an den Systemen und habe genau die Daten von all diesen Orten, die ich damals schon an der Wand hatte. Und das finde ich toll, ja. Also das finde ich richtig, richtig klasse. Und jetzt, wir machen gerade Erdsystemmodellierung, also Atmosphäre und Ozean auch gemeinsam bei den Vorhersagen. Das finde ich auch nochmal klasse. Das ist nochmal eine andere Dimension auch. Ozeane sind sehr viel langsamer in ihrer Entwicklung als die Atmosphäre.
Wobei wir gerade von den Temperaturanstiegen immer wieder hören bei den Ozeanen, ne?
Genau, aber das geht eben auch nicht am Tag, sondern das dauert dann halt einen Monat oder auch Jahre, wo sich dann langsam die Temperatur verändert beim Ozean.
In der Recherche war ich dann überrascht, Videos von Ihnen zu finden, wo Sie Predigten halten. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, ich habe mich, als ich im Studium war, auch vorher schon in der Zeit als Teenie, damit auseinandergesetzt, was erzählt eigentlich die Bibel über die Welt? Wo passt sie da eigentlich rein? Wann ist sie entstanden? Also genauso wie ich nach Wetter- und Klimafrage und nach künstlicher Intelligenz kann ich das auch bei der Bibel machen. Und ich habe persönlich festgestellt, ja, die Bibel ist mit der Menschheitsgeschichte total verwoben. Alles, was da erzählt wird, passt irgendwie zu dem, was in der Zeit gerade passiert ist. Entstehung der Sprache und solche Sachen. Und bin dann auch im Neuen Testament gelandet und quasi der Person Jesus Christus begegnet, die da dargestellt wird als Mensch, als Person. Und das hat mich sehr stark angesprochen. Das ist wie einer Person begegnen, die neben mir sitzt. Und auf die Art und Weise bin ich quasi zur Bibel und zum Glauben gekommen und habe irgendwann festgestellt, ja, ich will diesem Jesus eigentlich vertrauen, persönlich auch. Und das ist das, was ich als Glauben verstehe. Und ich glaube auch das Neue Testament und die Bibel.
Das war also eher ein Prozess, als dass es einen Schlüsselmoment gab, höre ich daraus.
Es gab keinen Schlüsselmoment. Es war bei mir ein sehr langer Prozess, weil ich sehr kritischer Mensch bin und das wirklich alles hinterfragt habe in meine ganze Jugendzeit. Und bin aber dann da angekommen, dass ich eigentlich mit jedem weiteren Tag und jedem Monat, den ich mich damit auseinandergesetzt habe, die Bibel vertrauenswürdiger fand, auch wenn viele Dinge vielleicht schwer einzuordnen sind zunächst mal.
Ja, man kann natürlich auch vieles bei den Kirchen sehr kritisch sehen, wenn wir über Missbrauch und so weiter sprechen. Aber Sie haben für sich im Glauben etwas gefunden und wollen das auch weitergeben. Also ich habe dann ein Buch gefunden, Sie haben geschrieben, Jesus, Bibel, Gott, Alpha-Kurs, Untertitel, ein Buch für Christen, Atheisten, Fragende und Agnostiker, Progressive und Konservative. Das heißt, Sie wollen alle erreichen?
Ich glaube, dass jeder Mensch grundlegende Fragen hat, die haben wir alle gemeinsam, ob wir nun, zu welchen Ergebnissen wir auch gerade kommen. Und ich glaube, dass das Neue Testament und die Bibel als Ganzes da sehr, sehr viel zu sagen hat. Und das kann man mit Atheisten diskutieren, das kann man mit sehr unterschiedlichen Christen diskutieren. Auch Christen sind ja ganz vielfältig. Es gibt katholische Kirche, evangelische Kirche, es gibt ganz viele Freikirchen, es gibt verschiedene Länder mit unterschiedlicher Prägung. Und da in ein Gespräch, ein ernsthaftes Gespräch einzusteigen, was den anderen stehen lässt, auch wahrnimmt, aber was sich eben dann auch um die Sache kümmert, das ist faszinierend und spannend. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und das biete ich auch immer an und bin dafür offen.
Auf der einen Seite die Wissenschaft, auf der anderen Seite der Glaube, sind ja schon dann durchaus zwei Welten, in denen Sie sich bewegen. Wie passt das zusammen?
Für mich ist das wunderbar, es ist ein Ganzes. Also wenn ich in der Wissenschaft unterwegs bin, das ist die Schöpfung, die man verstehen kann, die Gesetzen folgt, die der Mensch, auch der Christ, der Nicht-Christ, erforschen kann. Und klar, wenn ich natürlich Jesus vertraue, dann bin ich unterwegs als Christ. Und da bin ich natürlich auf einer sehr persönlichen Schiene unterwegs. Aber das ist für mich ein Ganzes eigentlich.
Jetzt heißt es beim Wetter immer ja direkte Draht zu Petrus hier nach oben. Haben Sie so eine Verbindung?
Ich meine, die Christen haben immer einen direkten Draht, weil sie einfach im Gebet sind. Aber da wird natürlich, Gott will uns nicht die Wettervorhersage mitteilen, sondern da hat er uns quasi unsere Augen gegeben und unsere Möglichkeiten zu denken. Und das machen wir ja dann in der Wettervorhersage.
Und da haben wir heute Vormittag auch viele Einblicke kriegen können. Also vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in Sensor.
Ja, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.